In unserer Gemeindevision steht der Satz drin, in der FEG Heidelberg pulsiert das Leben. In der FEG Heidelberg pulsiert das Leben. Ich finde es ein ganz schönes Bild für das, was wir uns als Gemeinde wünschen. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf den Tisch legen würden, was jeder von uns hier im Raum bei diesem Satz so vor seinem inneren Auge hat, wäre das wahrscheinlich ganz schön unterschiedlich. Oder wie würdest du den Satz fortsetzen? In einer Gemeinde, in der das Leben pulsiert? Oder eine Gemeinde ist lebendig, wenn? Ruft gerne mal rein. Was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr diesen Satz? Wo Dinge ausgesprochen werden? Die Gemeinschaft hat? Wo jeder willkommen ist? Wo Glaube gelebt wird, wenn Jesus das Zentrum ist, eine gute Streitkultur herrscht. Das sind alles Sachen, die wir eigentlich alle unterschreiben würden. Natürlich müsste man da auch wieder fragen, ein Stück weit, was meinst du genau damit? Aber an sich ist das das und noch viel, viel mehr, glaube ich. In einer Gemeinde pulsiert das Leben, wenn da etwas los ist. Wenn niemand da wäre, könnte man das ja auch schon gar nicht sagen. Also vieles, was für uns wahrscheinlich schon ganz normal ist, ist natürlich auch Voraussetzung. Wenn man sich trifft, wenn man das Leben miteinander teilt, wenn man miteinander in die Bibel hineinschaut und versucht, das aufs eigene Leben zu übertragen, wenn man zusammen betet und. So könnte man noch viel dazufügen. Nach unserem Umbau, also für alle, die vielleicht zu Besuch sind, wir sind am 15. März haben wir unseren Umbau eingeweiht. Ist also noch nicht so lange her. Und seitdem, das merkt ihr immer beim Infoteil in den Gottesdiensten, seitdem ist ganz schön viel losgegangen. Alle Teams, die irgendwie während dieser Umbauphase pausiert haben, die denken, jetzt müssen wir wieder durchstarten. Und es gibt ein Event, eine Veranstaltung, ein Angebot nach dem anderen. Und der ein oder andere, das habe ich schon so mitgekriegt, denkt, dass das vielleicht schon zu viel sein könnte. Mir ist in den letzten Tagen wieder die Beschreibung über die erste Gemeinde, also die Gemeinde in Jerusalem, ganz am Anfang über den Weg gelaufen. Und als ich diese Beschreibung gelesen habe, dachte ich, Mensch, wir sind in guter Gesellschaft. Und dort steht in den ersten Versen, Apostelgeschichte 2, die Verse 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. In der Gemeinde war ganz schön was los. Da pulsierte das Leben jeden Tag. In diesem Text, in diesem einen Vers wird zweimal erwähnt, dass es Tag für Tag oder jeden Tag passiert ist. Und die Treffen, das gemeinsame Essen, die Freude und die Herzlichkeit sind, glaube ich, aber dabei nur so die sichtbaren Kennzeichen dieser lebendigen Gemeinde. Und vieles von dem, was hier beschrieben wird, sieht man auch ansatzweise oder vielleicht sogar auch mehr bei uns in der Gemeinde. Und da können wir einfach nur dankbar sein. Da können wir Gott dafür danken, dass er uns das als Gemeinde schenkt. Das können wir nicht ins Leben rufen, das können wir nicht bewirken, das schenkt er. Aber ich möchte heute der Frage auf den Grund gehen, woher das eigentlich kommt. Was ist so das unsichtbare Fundament für diese sichtbaren Auswirkungen? Oder anders gefragt, was macht eine lebendige Gemeinde eigentlich lebendig? Um Hinweise zu dieser Frage zu bekommen, gerade auch in Bezug auf die Gemeinde in Jerusalem, müssen wir natürlich in die Anfänge hineinschauen, in die Apostelgeschichte, in die Geburtsstunde der Gemeinde, wie man so schön sagt. Und die Geburtsstunde der Gemeinde hat wann stattgefunden? An Pfingsten, an Pfingsten. Pfingsten hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun, das wissen die meisten, und Pfingsten hat etwas mit dem Anfang von Kirche, von Gemeinde zu tun. Beides geht Hand in Hand und gehört zusammen. Und in der Apostelgeschichte finden wir einiges dazu, wie diese erste Gemeinde und auch dann die nächsten Schritte, wie sie entstanden sind, wie sie gewachsen ist und was dabei passiert ist und was nicht. Und eigentlich, streng genommen, hat alles mit der Himmelfahrt von Jesus angefangen. Jesus wusste, er wird zurückgehen zu seinem Vater, wird bei ihm sein und seine Jünger, seine Apostel, die die letzten 3 Jahre quasi Tag ein, Tag aus mit ihm gelebt haben, die würden aber auf der Erde zurückbleiben. Und damit sie eben nicht alleine sind, verspricht Jesus ihnen bei dem letzten Gespräch quasi, dass er seinen Geist zu ihnen senden wird, wenn er gegangen ist. Und der Heilige Geist, das ist quasi die dritte Person der Dreieinigkeit. Wir sagen ja Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Die drei zusammen. Und jeder weist auf den anderen hin. Und Jesus sagt, wenn ich gegangen bin, bleib bitte in Jerusalem, liebe Apostel, dann habe ich eine Überraschung für euch. Und genau so ist es dann auch passiert. Und als es soweit war, als der Heilige Geist dann auf die Jünger, auf die Apostel kam, dann war richtig was los in Jerusalem. Hans-Peter hatte ja schon gesagt, dass zu der Zeit gerade das Erntedankfest gefeiert wurde. Also aus ganz Israel strömten die Juden zusammen nach Jerusalem und haben dort zusammen gefeiert. Und dann kam der Heilige Geist auf diese kleine Gruppe von Jüngern. Und das hat sich so schnell rumgesprochen, es war spürbar, hörbar, erlebbar, sodass alle zusammengeströmt sind. Ihr dürft das gerne mal nachlesen, Apostelgeschichte 2, die ersten Verse, das werden wir heute nicht zusammenlesen. Aber, und darum geht es heute, bei dieser Menschenansammlung, wo alle zusammenkamen, diese Gelegenheit lässt Petrus, der vorlauteste Jünger, sich nicht nehmen. Er setzt an und hält eine überwältigende Predigt. Und am Ende, der letzte Satz dieser Predigt, sagt er Folgendes. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also die ganze Predigt von Petrus zielt auf dieses Finale ab, auf diesen Satz, auf diese Erkenntnis, die er gerne seinen Geschwistern, seinen Judenfreunden mitgeben möchte. Der Jesus, den ihr vor ein paar Wochen gekreuzigt habt, das war nicht irgendwer, sondern das war der Messias, auf den wir so lange warten als Juden. Er ist der Herr, er ist der König. Und diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Ja, er ist ganz anders gewesen, als wir dachten. Nicht dieser König auf seinem weißen Pferd eingeritten, die Römer besiegt. Nein, ganz, ganz anders. Auf einem Esel. Friedlich. Ohne Gewalt. Aber er ist doch der Retter. Er rettet aber auf eine andere Art und Weise, als die Juden es gehofft hatten oder erwartet hatten. Und wir sehen an den Ergebnissen, an den Früchten, würden wir sagen, wir sehen an den Ergebnissen, dass das nicht Petrus Worte waren. Es war nicht eine Predigt, die er sich lange vorher überlegt hat, sondern die der Heilige Geist durch ihn gepredigt hat. Der Heilige Geist lebt in jedem Gläubigen seit Pfingsten. Und so lebte er auch in dem Moment in Petrus. Und er hat ihn dazu befähigt, diese Predigt weiterzugeben, die die Menschen erreicht hat und sie berührt hat. Und daran können wir erkennen, dass das ein Teil ist von dieser lebendigen Gemeinde, dass Jesus gepredigt wird. Aber, und dazu kommen wir gleich noch näher, aber lasst uns da einfach mal hineinlesen, was dann nach dieser Predigt passiert ist. Ich habe euch den letzten Satz gerade einmal vorgelesen und direkt im Anschluss ab Vers 37 geht es dann weiter. Wir lesen die nächsten 10 Verse zusammen, lehnt euch also zurück und lasst den Text auf euch wirken. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird euch eure Sünde vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Gemeinde prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wenn ich das lese, dann bin ich total überwältigt und begeistert von dem, was da passiert ist. Und ich wünsche mir, dass das heute auch erlebbar und greifbar wird. Im ersten Teil des Textes, den wir gerade zusammen gelesen haben, geht es darum, wie diese Volksmenge, die vielen Leute, die dazukamen, wie sie auf diese Predigt reagiert haben. Und Petrus hält da nicht so eine lange Rede irgendwie über die Rechtfertigungslehre oder irgendwelche dogmatischen Sätze, die die Leute dann auswendig gelernt haben. Nein, darum ging's gar nicht. Er zeigt ihnen einfach nur eindringlich und verständlich auf, wer Jesus ist. Das war das Ziel seiner Predigt. Darum ging es in dem, was der Heilige Geist durch ihn sagen wollte. Jesus ist ihr erwarteter Retter und der König aller Könige. Und diese Predigt über Jesus, die trifft die Menschen ins Herz. Sie werden berührt, überwältigt und fragen dann: Was sollen wir tun? Sie verstehen, dass sie einen riesigen Fehler gemacht haben. Und sie bitten um Verzeihung und bekommen Vergebung zugesprochen. Und dann lassen sie sich direkt taufen. Und dann heißt es am Ende, wie wir gerade gelesen haben, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und diese 3000 Personen werden ab dem Moment zu der Gemeinde dazugezählt. Bis dahin bestand die Gemeinde eigentlich nur aus den paar Aposteln und den Leuten, die sich noch um sie versammelt hatten. Aber diese Person, diese Gemeinde, könnte man sagen, die hat noch in ein großes Wohnzimmer reingepasst. Aber das war jetzt vorbei. 3000 Leute und kurze Zeit später weitere 2000, sodass sie schon 5000 waren und sich immer nur am Tempel und überall verstreut in der Stadt treffen konnten. Und hier, das hatte ich gerade schon gesagt, sehen wir das erste Kernelement, das eine lebendige Gemeinde ausmacht. Jesus steht im Zentrum und wird durch die Predigt erfahrbar. Das wurde auch gerade schon gesagt. Jesus steht im Zentrum und wird durch die Predigt erfahrbar. Aber damit ist nicht ein liebevoller oder charismatischer oder hilfsbereiter Jesus gemeint. Das hat Petrus in seiner Predigt nicht erwähnt, als er erklärt hat, wer Jesus ist. Das Einzige, worüber Petrus in dieser Predigt und auch in den nächsten, die wir in der Apostelgeschichte lesen können, predigt, ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist und jetzt für immer zur Rechten Gottes sitzt. Das sind die Elemente seiner Predigt. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und lebt jetzt für immer bei Gott. Ja, Jesus war natürlich liebevoll, charismatisch, konnte gut predigen und so weiter. Aber darum geht es nicht. Das waren nur Beiwerke. Es geht darum, was Jesus für uns getan hat, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und das ist der Jesus, um den es Petrus geht. Das ist der Jesus, der im Zentrum der Gemeinde steht. Und darum wird er auch Herr und König genannt. Er ist der König der ganzen Welt und der Herr über Leben und Tod, weil er eben nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, wie wir es an Ostern immer feiern. Und jeder, der an diesen Retter glaubt, der gestorben und auferstanden ist, der wird gerettet. Der lebt für immer mit seinem Retter. Das ist aber nur ein Merkmal einer lebendigen Gemeinde. Hier im Text finden wir auch weitere Merkmale und viele davon werden in einem Vers zusammengefasst, in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Wir haben ihn gerade schon gelesen. Was das Leben der ersten Christen prägte, waren, und jetzt werden sie aufgezählt, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Die Lehre der Apostel, das ist das, worüber ich gerade gesprochen habe. Die Predigten, die wir nachlesen können in Apostelgeschichte 2 und 3 und so weiter. Darum geht es. Die Lehre der Apostel war das, was sie von Jesus gelernt hatten und es jetzt an die Christen, an die Gemeinde weitergegeben haben. Und damit erfüllen sie das, was Jesus ihnen in seinem letzten Moment auf der Erde gesagt hat. Geht hin und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und wir sehen, ab der ersten Stunde machen die Apostel das. Sie sind gehorsam, sie tun das, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie lehren die Gemeinde, was Jesus ihnen geboten und befohlen hatte. Ein zweites Merkmal einer lebendigen Gemeinschaft oder Gemeinde ist eben die Gemeinschaft und der Zusammenhalt. Das war unbeschreiblich, wie die Gemeinde, die erste Gemeinde in Jerusalem, das gelebt hat. Es hatte ihr niemand gesagt, dass sie das tun sollten oder so, sondern es ist entstanden. Viele Mitglieder der Gemeinde haben einfach ihren Besitz verkauft. Grundstücke, Häuser werden hier im Text erwähnt. Sie haben es verkauft, damit die Gemeinde das Geld, das durch diesen Verkauf reingekommen ist, einfach an die weitergeben konnte, die es nötig hatten, um anderen Christen zu helfen. Sie haben also freiwillig auf ihren Besitz verzichtet, damit es anderen besser geht. Und wenn man das so liest und überlegt, kann das heute eigentlich auch noch Platz haben? Wie könnte das heute aussehen? Manche von uns wohnen noch gar nicht so lange in ihren Häusern. Was bedeutet das dann? Interessante Frage. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach in die heutige Zeit übertragbar. Aber wenn ich einfach mal in unser Gemeindeleben hineinschaue, dann sehe ich hier und da schon kleine solcher Pflänzchen, sage ich mal. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich bezahle für Frau XY und ihre Kinder die Gemeindefreizeit, damit sie dabei sein können, dann ist das schon ein Stück weit von diesem Zusammenhalt und dieser Großzügigkeit. Man gibt ein Stück von seinem Besitz ab, damit es anderen Christen in der Gemeinde besser geht. Oder wenn jemand einfach mit seinem Fahrzeug und seinem Anhänger plötzlich bei der Familie vor der Tür steht, die umzieht und sagt, ich helfe jetzt mit, benutzt alles, was ich hier mitgebracht habe. Dann ist das auch etwas von den eigenen Ressourcen in die Gemeinde, in andere Christen hinein zu investieren. Also dort, wo wir freiwillig und ohne Hintergedanken, muss man vielleicht noch dazu sagen, wo wir freiwillig etwas von unserem Besitz abgeben, verteilen, damit es anderen Christen besser geht. Dort wird lebendige Gemeinde sichtbar. Und das basiert eben darauf, dass uns die Gemeinschaft, der Zusammenhalt in der Gemeinde sehr, sehr wichtig ist, dass er hohe Priorität hat und nicht nur Gesprächsthema ist. Und das sehen wir auch bei der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dann werden im Text auch noch so, ich sag mal, sichtbare Rituale erwähnt, wie zum Beispiel das Abendmahl und die Taufe. Sind zentrale Elemente in diesen Anfangsgeschehnissen der Gemeinde. Diese sichtbaren Elemente, das, was im Abendmahl oder in der Taufe sichtbar wird, dient aber, glaube ich, nur dazu, um die unsichtbare Tiefe dieser Handlungen immer wieder verständlich, nachvollziehbar und auch berührbar zu machen. Im Abendmahl wird uns zum Beispiel immer wieder vor Augen gehalten, dass Jesus gestorben ist. Und das nicht ohne Grund, sondern er hat sich töten lassen, damit er dadurch eine neue Art der Beziehung zu ihm möglich macht. Das war ihm bewusst und darum hat er sich töten lassen. Im Neuen Testament heißt es, dass durch Jesu Tod der neue Bund geschlossen wurde. Ein Bund ist sowas wie ein Vertrag oder wir könnten auch sagen, es war ein umfassendes Friedensangebot. Ein Friedensangebot an alle, die es annehmen möchten. Und wenn wir es annehmen, dann bekommen wir von Jesus Frieden, Leben, Vergebung, all das geschenkt, was wir am Evangelium so wertvoll finden. Und jeder, der das Angebot annimmt, kriegt das als Geschenk dazu. Und damals, das sehen wir im Text, war das Abendmahl vielleicht etwas anders als bei uns. 4 Stationen in Reihe und Glied und also. Nee, damals war das wahrscheinlich einfach in eine Mahlzeit eingebettet. So heißt es immer wieder im Text. Sie trafen sich, um gemeinsam zu essen und das Abendmahl zu feiern. Und genauso war es ja auch bei Jesus, als er das Abendmahl zum ersten Mal mit den Jüngern gefeiert hat. Sie haben das Passamahl gefeiert. Es war eine ausgiebige Mahlzeit. Und irgendwann während dieser Mahlzeit geht Jesus zum Abendmahl über. Und so haben es auch die ersten Christen in Jerusalem übernommen. Sie haben sich abends wahrscheinlich getroffen, gemeinsam gegessen und irgendwann dabei das Abendmahl zusammen gefeiert. Und alle, das fand ich spannend, dass es gerade auch jetzt passiert ist, alle, die letztes Mal beim Dienstagabendmahl dabei waren, waren nicht ganz so viele, aber alle, die dabei waren, die haben ein Stück weit etwas davon gesehen und erlebt. Ines und Andrea haben es damals für uns als Gemeinde, alle, die dabei waren, möglich gemacht. Hier standen Tische, es war etwas Essen vorbereitet, das Abendmahl stand auch schon auf den Tischen, sodass wir dann diesen Gottesdienst quasi mit Mahlzeit und Abendmahl zusammen feiern konnten. Also ein kleiner Seitenhieb an alle, die das Dienstagabendmahl gerne mal sausen lassen. Es lohnt sich zu kommen. Nicht nur wegen des Essens, das auch, aber weil wir hier sehen, dass das gemeinsame Feiern des Abendmahls ein Kernelement einer lebendigen Gemeinde ist. Gemeinsam das Abendmahl zu feiern, war für die Gemeinde in Jerusalem zentral. Und genauso gehörte auch die Taufe dazu. Damals war die Taufe sowas wie die Eintrittskarte in die Gemeinde. Alle, die gesagt haben, ich glaube an Jesus, ich fange an, ihm nachzufolgen. Die haben sich direkt von den Jüngern oder von anderen Christen taufen lassen. Und damit haben sie gesagt, ich gehöre jetzt zu dieser komischen Gruppe dazu. Ich gehöre jetzt zu diesen Christen in unserem Ort, in Jerusalem und später in all den anderen Orten. Diese Gemeinschaft ist jetzt meine Gemeinschaft. Das war ein Ausdruck der Taufe, der damit auch einherging. Also gehörte zu dieser Gemeinde in Jerusalem, das haben wir auch gerade im Text gesehen, niemand, der nicht getauft war. Das ist eindeutig in diesem Text drin. Heute ist das auch an manchen Stellen etwas anders und oft auch verständlich. Zum Beispiel bei Kindern, die anfangen gerade an Jesus zu glauben, da sagen wir, lasst uns ein bisschen gemeinsam unterwegs sein. Und wenn sie dann etwas älter werden und wir mehr mit ihnen über Glauben reden können, dann sind wir bereit, sie auch zu taufen. Aber die Kinder sind ja jetzt nicht hier oben, oder? Die sind alle unten im Kindergottesdienst. Und wenn ich euch jetzt oder den Text jetzt ernst nehme, dann haben wir alle keine Ausrede mehr, uns nicht zu taufen. Oder? Wir sehen es hier in dieser Gemeinde, alle, die angefangen haben, an Jesus zu glauben, haben sich taufen lassen. Und darum möchte ich dich auch einladen, wenn du sagst, ich folge Jesus nach und hast dich noch nicht taufen lassen, dann denk doch nochmal neu über diesen Gedanken nach. Befass dich mit der Frage, was hält dich davon ab? Und wie der Zufall es so will, findet demnächst auch eine Taufe bei uns in der Gemeinde statt. Also, alle, die jetzt merken, da arbeitet etwas gerade hier drin oder da oben, dann merkt ihr doch vielleicht mal den 19. Juli. Da werden wir wieder als Gemeinde Taufe feiern. Und wenn du dabei sein möchtest, dann komm gerne auf Hans-Peter oder auf mich zu und lass uns da das Gespräch suchen. 19. Juli, Taufe am See, hoffentlich wieder bei herrlichem Wetter wie letztes Jahr, sodass wir da noch einen schönen Gemeindetag draus machen können. Und mit dieser Einladung zur Taufe möchte ich auch gleichzeitig den Gedanken nochmal mitgeben, der auch bei den Jüngern damals mitgegeben wurde, nämlich die Frage danach, wo du dich geistlich verortest. Wo ist dein geistliches Zuhause? Wo gehörst du dazu? Welche Gemeinde ist deine Gemeinde? Für welche Gemeinde übernimmst du Verantwortung und sie auch dann natürlich gleichzeitig für dich? Als letztes Kennzeichen dieser lebendigen Gemeinde wird noch das Gebet genannt. Und in dem Text drumherum sehen wir, dass Anbetung auch mit dazugehörte. Das Reden mit Gott, ihn für das zu loben, was er tut und wer er ist, das waren alles Kernelemente der ersten Gemeinde. Das kann in Gedanken passieren oder aber auch mit Worten, mit Liedern, so wie wir es gerade gemacht haben. Und wenn Jesus im Zentrum der Gemeinde steht, im Zentrum meines Lebens steht, dann ist diese Nähe zu ihm, die ich durch das Gebet, durch Anbetung ausdrücke, auch etwas, was regelmäßig passiert, etwas, was einen hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Wir haben in der Gemeinde ganz viele Gebetsgruppen, am Sonntag oder auch über die Woche verteilt, und einige Leute sind schon regelmäßig dabei. Aber da geht noch mehr. Nicht um des Mehrs willen, sondern eben weil es wichtig ist, weil es ein Kernelement lebendiger Gemeinde ist. In einem alten Glaubenslied heißt es, manche von euch kennen den Satz vielleicht, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Wer mag sagen und vermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Ich finde, das ist bei mir immer wieder ein guter Anstoß. Gebet nicht nur so als lästige Pflicht oder als Gewohnheit anzusehen, sondern so wie es in dem Lied heißt, es geht etwas verloren. Chancen bleiben ungenutzt, wenn wir nicht beten. Ein anderes Zitat dazu gefällt mir auch sehr. Geistliche Ziele müssen zuerst im Gebet erobert werden. Geistliche Ziele müssen im Gebet erobert werden. Damit haben wir als Gemeinde in den letzten Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist das, wie Reich Gottes funktioniert. Erst beten, schauen, was Gott durch seinen Heiligen Geist bewegen möchte und dem dann langsam nachfolgen. Also Gebet hält eine Gemeinde am Leben, öffnet Türen, schenkt Veränderungen, und da darf sich jeder gerne einklinken. Wir beten zum Beispiel jeden Sonntag vor dem Gottesdienst. Wenn du also sowieso gerne ein paar Minuten früher da bist, komm einfach hinten in den Gebetsraum. Wir beten für den Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst, ebenfalls im Gebetsraum, beten wir für Frieden. Mittwochs online immer für Gemeindethemen oder persönliche Anliegen. am Freitag für Schulen und für die Lehrer, für unsere Kinder, die in die Schulen gehen und dann natürlich in den Hauskreisen und Kleingruppen über die ganze Woche hindurch für unsere persönlichen Anliegen, für unsere Freunde, für unsere Verwandte und. Wenn man das jetzt so liest, dann könnte man irgendwie sagen, das ist doch alles total theoretisch. Hier Punkt 1, 2, 3, 4, mach das und dann lebt Gemeinde. So hat Petrus das, glaube ich, nicht gemeint und Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, auch nicht. Sondern es war ein Ausdruck von dem, wie das Leben in der Gemeinde pulsiert hat. So hat es damals funktioniert. Und es bedeutet nicht, dass wir es einfach kopieren, übernehmen und eins zu eins heute genau so machen. Aber es dient uns als Inspiration. Es kann uns helfen zu sehen, was sind Merkmale, was sind Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde und wie können sie heute Form und Gestalt gewinnen. Und als kleine Motivation hat Lukas uns in der Apostelgeschichte auch in den nächsten Kapiteln immer wieder gezeigt, wie das lebendig wird. Wie diese theoretischen Merkmale das Leben der Gemeinde maximal beeinflusst und verändert haben. Zum Beispiel sehen wir, dass Petrus, das hatte ich eben schon gesagt, ja nicht nur hier an Pfingsten gepredigt hat, sondern ein paar Tage später in der Apostelgeschichte 3, 4, 5 immer wieder auch gepredigt hat. Und als er wieder mal über Jesus gepredigt hat, das war immer Inhalt seiner Predigt. Als er das nächste Mal über Jesus gepredigt hat, steht da Folgendes in der Apostelgeschichte 4, Vers 4. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Also Petrus predigt und Menschen kehren um. Sie geben ihr Leben Jesus ab, sie fangen an, ihm nachzufolgen, werden Teil dieser Gemeinde. Oder Gebet war auch ein Kennzeichen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4 auch, dass die Gemeinde betet, zusammen, beim Tempel. Und danach passiert das. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Es ist also nicht nur etwas, was die Apostel der Gemeinde verordnet haben, betet, sondern wir sehen, dass Gott sich dazustellt. Als die Gemeinde gebetet hat, hat er gezeigt, ich bin da. Das gefällt mir, was ihr da gerade macht. Und er stellt sich dazu mit seinem Geist, erfüllt die Gemeinde, sodass sie wieder frei und unerschrocken das Evangelium verkünden konnten. Oder über den Zusammenhalt und die Gemeinschaft, da hatten wir gerade schon angefangen, darüber zu lesen. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Weil sie eben einmütig zusammen unterwegs waren, weil sie sich am Tempel getroffen haben, zu Hause getroffen haben und Leute das gesehen haben, waren sie davon fasziniert. Sie haben gespürt, da ist etwas ganz anderes als das, was wir bis jetzt kannten. Und das hat ihr Ansehen in der ganzen Stadt aufpoliert, könnte man heute sagen, sodass das Interesse groß war und Menschen dazugekommen sind. Wir können also in der Apostelgeschichte sehen, wie Jesus seine Gemeinde belebt, wie er sie verändert, wie er sie wachsen lässt. Und das passiert, während sie sich auf Jesus fokussieren, als Gemeinde, in ihren Gottesdiensten, in der Predigt. Das passiert, indem sie als Gemeinschaft zusammenhalten und offen sind für die neuen Leute, die dazukommen, um sie auch zu integrieren. Das passiert, indem sie gemeinsam das Abendmahl feiern, indem sie Menschen taufen, die anfangen, an Jesus zu glauben, und indem sie zusammen beten, Gott anbeten, ihn loben und preisen und ihn an die erste Stelle stellen. Und wie ich schon gesagt habe, ist das alles kein Automatismus. einfach nur etwas abspulen oder nachmachen und dann wird das alles passieren, was da auch als Ergebnis oder Früchte steht. Nein, so ist es nicht. Aber wir sehen, dass das das ist, was Gott gefällt. Dass das das ist, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat und wie er sich dann mit seinem Heiligen Geist dazustellt, wenn Gemeinde so lebt. Und dort, wo wir uns als Gemeinde heute, als FEG Heidelberg, auch daran orientieren, da sehen wir hier und da schon, dass Gott sich auch dazu stellt, dass Früchte wachsen, dass Veränderung passiert, dass Menschen umkehren, Leben verändert werden. Und das tut Jesus durch seinen Geist. Denn er wirkt heute in der Gemeinde genauso wie damals. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, wenn wir auf diesem Fundament aufbauen, das wir in der Apostelgeschichte sehen, dann stellt Jesus sich durch seinen Geist dazu. Das bedeutet nicht, dass wir wissen, dass, wo es für uns als FEG Heidelberg hingeht. Aber das ist ja genau das Thema unseres Jahresmottos. Sein Plan ist größer. Wir wollen ihn entdecken. Wir wollen ihn Stück für Stück entfalten, wie so eine alte Straßenkarte. Wir dürfen ihm also vertrauen, ihm nachfolgen. Und die Gemeinde in Jerusalem, diese Merkmale einer lebendigen Gemeinde, können uns dabei helfen und inspirieren. Amen. Ich übergebe wieder an die Band.
Wir singen jetzt nochmal das Lied, das wir letzte Woche auch nach der Predigt gesungen haben, ein Gott, der das Meer teilt. Vielleicht kannst du es diesmal schon ein bisschen mehr mitsingen. Es ist teilweise auch an manchen Stellen herausfordernd, aber wichtig ist vor allem, dass du es nicht mit deiner Stimme mitsingst, sondern dass du es in deinem Herzen mitsingst. Ein Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg, da ist immer noch Hoffnung. Es gibt nichts, was Gott unmöglich ist.
Alles möglich ist, wenn du zerbrochene Herzen heilst und aus der Sklaverei befreist. Kein Zweifel mehr, dass alles möglich ist. Gott, der Wunder, du bist hier. Und ich weiß, mein Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg, da ist immer noch Hoffnung, wenn's scheinbar nicht weitergeht. Mein Gott, der das Meer teilt, komm nicht zu spät, da ist immer noch Hoffnung.